Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.
Wir legen einfach los.
Ja,
wir legen einfach los. Es ist soweit, das ist die 1000. Folge des Hurra Hurra Podcasts. Die kommt direkt nach der Folge 100 und das ist mir eine unglaublich große Freude, Raphael Horzhorn im Podcast zu begrüßen. Hallo Raphael.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Für mich auch eine große Ehre, die Nummer 1000.
Noch viel ehriger ist, dass wir hier direkt in der Burg sitzen. Das heißt, du sitzt nicht in einem deiner vielen Niederlassungen.
Da sitze ich sowieso. Ich sitze immer nur am Küchentisch.
Oder auf dem Sofa?
Nee.
Ausschließlich
am Küchentisch? Das meine ich, ja. Es muss hart sein. Sonst sinkt man da so weg und dann kommt nichts raus.
Okay. Und, aber hier ist es ist jetzt ein sehr weicher.
Es ist jetzt ja ein bisschen zu weich, aber ist egal.
Ich könnte dir diese Kissen geben.
Das wäre besser.
Okay. Ich kann dir einfach super harte, investigative Fragen stellen.
Ja, komm, leg los.
Okay. Raphael Horzhorn, du bist kein Künstler und du bist kein Schriftsteller. Darauf legst du intensiv Wert. Da die Medien kolportieren ja die ein oder andere Skandalnachricht aus den Gerichtssälen. Sondern du bist Unternehmer und du bist auch Designer, weil du Designprodukte, gestaltete Produkte verkaufst. Du aber kein Design studiert. Du bist trotzdem so unglaublich erfolgreich.
Ja, also ich würde das nicht unbedingt Design nennen, was ich mache, weil es sind ja einfach nur so zusammengeschraubte Platten. Rechtwinklig.
Ja, und das ist dann kein Design?
Oder vielleicht ist das gerade auch Design, ich weiß es nicht.
Also, wenn man genau hinguckt, muss es Design sein, weil das Vitra Design Museum hat ja quasi
dein
Gesamtwerk angekauft.
Das stimmt. Ja, also ergo bin ich doch Designer. Mhm. Dann muss es wohl so sein.
Was hast du denn deiner Meinung nach nicht gelernt, was aber ein Designer gelernt hat, der Design studiert hat?
Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was man hier so lernt.
Okay, man lernt sensible Formsprache, Fertigungstechnologien, Designgeschichte. Man lernt auch Designphilosophie, also wie wird beispielsweise, wenn Sachen wahrgenommen, Design und Gestalt, Psychologie. Sehr gutes Präsentieren. Alles hier an der Burg, an der besten Kunsthochschule.
Das habe ich zum Beispiel auch tatsächlich beherzigt, die Design, Psychologie. Wie wird es wahrgenommen? Indem mein erstes Produkt, was ich auf den Markt gebracht habe, war ja das Universalregal Modern. Und das habe ich tatsächlich der menschlichen Form nachempfunden. Ist 1,99 Meter hoch, also ungefähr so wie ich. 36 Zentimeter breit, auch so wie ich. Und 36 Zentimeter tief, auch so wie ich. Ich habe mich also exakt vermessen und nach meiner Körperform dieses Regal gebaut.
Und damit stehst du natürlich auf den Schultern großer Architekten.
Habe ich dann später auch gemerkt, ja. Mhm. Leonardo da Vinci, Le Corbusier. Meintest du jetzt, oder?
Ja, ich wollte auf Le Corbusier, Da Vinci, können wir mitnehmen. Aber wer kennt den schon noch?
Ja, keiner wahrscheinlich. Ja. Ne?
Und dieses Möbel, von dem du sprichst, das Universalregal Modern.
Ja.
Wann ist das passiert? Also, dass wir mal die Hörenden, die vielleicht den Namen Raphael Horzhorn, den hört man ja ständig, aber so richtig bist du ja nicht greifbar. Was hat es mit dem Möbel Horzhorn auf sich?
Also, ich brauchte einfach selber Regale. Das ist wahrscheinlich der wirkliche Grund, weswegen ich das angefangen habe. Im Weißen Buch ist eine andere Geschichte erzählt, aber sie ist auch irgendwie wahr. Ich hatte ja 1997 die Wissenschaftsakademie Berlin gegründet und das hat wahnsinnig viel Geld verschlungen und da habe ich dann eben eine Möglichkeit gesucht, viel Geld mit möglichst wenig Arbeit zu bekommen, um mit diesem Geld dann diese Wissenschaftsakademie Berlin in noch viel größerem Ausmaß weiter aufzubauen. Und dafür bin ich nach Amerika gefahren. Also das stimmt, steht so im Weißen Buch und das stimmt auch. Also was im Weißen Buch steht,
stimmt ja eigentlich alles. Ist ein Sachbuch.
Ist ein Sachbuch, genau. Und es sind ja auch viele Beweisfotos drin, also das muss man mir schon glauben. Und in Amerika war ich 100 Tage und habe jeden Tag eine Geschäftsidee notiert, die mir aufgefallen ist. Und am letzten Tag dieser Reise, ich bin also von New York nach San Francisco gereist, stand ich plötzlich vor so einem Möbelgeschäft in San Francisco. Da ging so ein ganz dicker, oder und da darf ja nicht mal dick sagen, oder?
Doch, man darf dick sagen.
Darf man das?
Ja.
Beleibt.
Nein.
Wohlgenährt. Und ich dachte mir, mein Gott, also dieser Mann ist so dick, der hat also auch sehr viel Geld. Und er hatte auch vor allem ein Mobiltelefon. Und das war ja also in den 90er Jahren, wann war die Reise, war glaube ich tatsächlich auch 1999. Da gab es sowas ja in Deutschland noch gar nicht. Und deswegen wusste ich, also mit Möbeln kann man sehr viel Geld verdienen.
Aber was hat das mit Möbeln zu tun? Weil der ein Möbelgeschäft hatte?
Er ging vor seinem Möbelgeschäft hin und her.
Ja, naja, klar. Mhm.
Und da ist auch ein Foto im Weißen Buch. Da sieht man dieses Möbelgeschäft und vor diesem Möbelgeschäft, ich habe das Foto von ihm, habe ich auch, guck mal hier.
Ach da, genau, ja. Ich sehe es, also ich halte gerade das Buch in der Hand, das weiße Buch. Der Besitzer, der vor dem Laden auf und ab ging, sah sehr wohlhabend aus.
Ja, siehst du?
Sehr wohlgenährt. Dieser runde Leib ist ein Anzeichen für großen Reichtum, sagte ich laut zu mir selbst. Ich stieg mit dem festen Vorsatz ins Flugzeug, in Berlin ein Möbelhaus zu eröffnen.
Genau, und genauso war es dann auch.
Es ist so lustig, ne? Du nimmst dir das vor und es passiert genauso.
Ganz genau. So muss man es machen. Ohne Umwege. Und 3 Wochen später, damals war es ja wirklich sehr einfach, ein Unternehmen zu beginnen. Auf der Torstraße standen ja fast alle Geschäfte leer. Da gab es eigentlich nur einen funktionierenden Laden, den gibt es auch immer noch. Der funktioniert immer noch. Also 2. Die Zuhandlung Überscher gibt es immer noch. Und das Café Burger. Aber ich glaube, das Café Burger heißt jetzt auch anders. Ansonsten standen alle Läden leer und da konnte man sich einfach einen davon aussuchen und sagen, das möchte ich mieten. Das kostete dann so 200 Mark oder so. Und da habe ich dann eben mein Möbelgeschäft eröffnet.
Und mit dem einzigen Möbel, was es da gab,
ja,
nämlich?
Das Universalregal Modern.
Hervorragend. Mhm. Und das ist aber inzwischen gewachsen. Es gibt nicht mehr nur das eine Regal.
Ja, das stimmt. Ja, ja. Ich bin ein bisschen abgekommen von dieser Striktness und habe also vor allem, es fing damit an, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich diese Türme, ich hatte sie ja vorhin so ein bisschen beschrieben, 2 Meter hoch und 36 breit, dass man diese Türme ja sogar nebeneinander stellen kann und daraus dann so eine riesige Regalwand fabrizieren kann. Das war sozusagen so eine Erkenntnis, die mir ganz neu war. Also ist jetzt kein Scherz, es ist wirklich so gewesen. Eigentlich wollte ich ja so einen Turm, hatte ich ja konzipiert, so einen Regalturm, das hatte damals 5 Fächer und da konnte man Schallplatten reinstellen, Aktenordner, Bildbände und mehr und vielleicht auch eine Jeans oder eine Hose und ein Hemd und mehr besaß man ja damals auch nicht. Also ich bin
jetzt,
ich habe ja heute immer noch nur ein Hemd und eine Hose. Und ich habe zwar riesige Kleiderschränke zu Hause, aber die sind komplett gefüllt mit den Sachen meiner Frau. Und deswegen dachte ich anfangs ja, dass also so ein Universalregal, da reicht eins für jeden Menschen. Und dann kam halt dann diese Erkenntnis, dass man daraus auch so eine ganze Wand machen kann. Und dann wurde die Klientel hat sich auch geändert. Anfangs gab es nur Studenten, die das gekauft haben. Die brauchten wirklich nur einen einzigen Turm. Und dann wurden die Leute, dann haben sie vielleicht eine Stellung gefunden und dann mit dem Geld
mehr Schallplatten gekauft.
Genau, und dann musste halt angebaut werden. Und dann war der nächste Schritt dann, man könnte ja auch diese Abmessung dieses einen Regalmoduls so anpassen, dass dann diese Regalwand die gesamte Wand ausfüllt. Und das machen wir heute eigentlich hauptsächlich.
Einbauten.
Ja.
Und also aus dem Universalregal modern ist kein Universal. Es ist nicht mehr Universal. Das ist eine angepasste Einrichtung.
Ein bisschen so kann man das sagen.
Das ist aber, glaube ich, okay.
Mhm, ja.
Mhm. Da bewegst du dich dann aber natürlich aus dem Aspekt des Industriedesigns. Mhm. Also ein serieller, also ein Plan, der unabhängig von dir seriell gefertigt wird, hin zu einer, es ist kein Universalregal, ein Individualregal. Genau. Und da
beschreibst, aber immer noch modern.
Absolut. Du beschreibst das ja auch in dem, komme ich durcheinander, aber ich glaube auch, als du musst einmal eine Küche einbauen bei einem berühmten Maler oder Künstler. Anselm Reile?
Nein, das war ein anderer. Kiefer? Aber das war wirklich ganz furchtbar. Also Küchen, das mache ich auch nie wieder. Das ist zu schwierig. Also die was dann auch angegeben wird in den Produktblättern, das stimmt dann auch gar nicht. Also die ist dann plötzlich gar nicht so 59,9 breit, sondern 59,7 und oder vielleicht dann auch 60,2 breit und dann funktioniert das alles nicht. Also das heißt, man muss alle Geräte erstmal an Ort und Stelle haben und kann dann eigentlich erst diese Küche planen und das, also es ist wirklich Horror. Das mache ich nicht mehr.
Okay. Da hast du sozusagen für dich ein...
Tut mir leid.
Ist finde ich gut. Ich finde, das ist ja aber, glaube ich, das, was einen guten Unternehmer ausmacht.
Mhm.
Nein sagen und Sachen, die nicht lukrativ sind, aussieben. Dann auch aussieben.
Ja, das stimmt.
Weil es hat ja, du bist, das finde ich ja auch an deiner Arbeit so interessant, dass du dich ja... Klar, tragen die alle deine Handschrift, ne? Du beschreibst nicht nur die Handschrift, ja auch deine Proportionen, aber es ist ja von dir abgetrennt. Das ist ja nicht wie bei einem Künstler, der sich selber verwirklicht durch die,
es könnte auch jemand anders machen.
Ja, genau.
Ja, bestimmt.
Genau. Was aber, glaube ich, niemand anders machen kann, ist, derartig viele unterschiedliche Firmen zu gründen.
Das kann sein, vielleicht.
Also, Weltrekord. Ich glaube, René Benko, der Hasardeur, der Immobilienhasardeur, der hat auch sehr viele Firmen gegründet.
Was hat es ihm gebracht?
Was hat
das Gefängnis?
Ich glaube, es ging ihm sehr lange sehr gut.
Ja, das stimmt. Ja, vielleicht lande ich auch irgendwann im Gefängnis. Kann sehr gut sein. Wenn dieses ganze Konstrukt irgendwann zusammenbricht.
Was tust du, damit dieses Konstrukt nicht zusammenbricht?
Also ich bin sehr fleißig. Du hattest ja geschrieben in der Mail, die ich jetzt heute gefunden habe, da hast du irgendwann geschrieben, du arbeitest ja sehr wenig und da möchte ich doch entschieden nochmal widersprechen. Ich arbeite wirklich sehr viel. Das merkt man nicht, weil ich habe ja kein Büro, wo ich hingehe, sondern ich mache das alles nur am Küchentisch. Aber... ich wache auf und dann setze ich mich an den Küchentisch und abends falle ich vom Küchentisch direkt auf die Matratze, die ich mir neben den Küchentisch gelegt habe. Und das ist vielleicht das Geheimnis meines Erfolges. Vielleicht hat René Benko das nicht gemacht.
Ja, vielleicht hat er sich von dem durch diese viele Arbeit erarbeiteten Luxus ein bisschen verleiten lassen zum Schlendrian.
Tja, das soll mir nicht passieren.
Nee, und... wenn du aber sagst, du machst das alles vom Küchentisch aus, da würde ich ja vermuten, dass dir die Interaktion mit Nutzerinnen und Nutzern, mit Kunden, mit auch vielleicht auch mit der Welt um dich drumherum fehlt. Du wirst ja dann, du bist ja wie quasi mönchsartig in Klausur und
ja, aber ich
arbeitest
ja,
ab.
Es gibt ja noch einen Verbindungsstrang zur Außenwelt.
Das Telefon.
Das Internet.
Das Internet.
Ja, genau, das Internet. Und da kommen auf meinem Computer, kommen dann also Nachrichten, Anfragen von Kunden, die mich fragen, sie hätten gerne dies und dies Möbel, ob wir das bauen können. Und dann setze ich mich hin und zeichne eine Zeichnung, in der ich das, was die mir schildern, in schöne Proportionen arbeite. Und dann wird diese Zeichnung an die Werkstatt geschickt, die wir haben in Berlin-Wedding. Und dort wird das dann umgesetzt.
Das ist, so funktioniert dein
Möbelgeschäft.
Genau. Du hast aber ja noch das Geschäft für Wanddekorationselemente.
Ja.
Du hast
Raumdekorationselemente.
Genau, die...
Raumerhellungsstoffe.
Ja. Also ich kriege sie alle gar nicht
Raumerhellungsobjekte. Ja, ja, klar. Das ist natürlich auch wahr.
Hm. Du bist das Deutsche Zentrum für Dokumentarfotografie. Du hast
die Wissenschaft. Also in der Zeit, wo ich zum Beispiel jetzt diese Wanddekorationsobjekte gebaut habe oder auch die Raumdekorationsobjekte oder auch die Raumerhellungsobjekte, das war ja immer so im Abstand von 1 oder 2 Jahren. In der Zeit bin ich auch tatsächlich aus meiner Küche, in der mir dieser Geistesblitz gekommen ist, herausgegangen in die Werkstatt, die ich hatte, und also nicht die Möbelwerkstatt, da bin ich nicht so gern gesehen. Die mögen das eigentlich, wenn ich da nie auftauche. Aber ich habe ja noch eine andere Werkstatt. Und da, also was heißt Werkstatt? Da wird halt das Plexiglas gelagert, das ich brauche für die Wanddekorationsobjekte. Und dahin lasse ich mir dann so die Urinale aus Edelstahl schicken und baue dann persönlich wirklich diese Fassung für die kreisrunden Neonröhren in diese Urinale ein, damit das dann auch schön leuchtet.
Meine Frage sollte dahin gehen, wie bekommst du diese verschiedenen Geschäfte, also du bist der Geschäftsführer von unglaublich vielen Unternehmen. Mm. Der Tag hat nur 24 Stunden, selbst wenn du früh um 6 dich an den Küchentisch setzt, und 22 Uhr direkt auf die Matratze fällst, um am nächsten Morgen wieder 6 Uhr da zu sitzen, wird es doch alles recht viel.
Das wird viel, aber es verschwindet dann ja auch wieder so in der Tagesaktualität.
Ja, weil nicht alles gleichmäßig.
Aber was bleibt, sind tatsächlich immer die Regale und Kleiderschränke. Wir machen ja auch Kleiderschränke mittlerweile. Mhm. Das kann man ja vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, weil irgendwann hieß es ja, es gibt bald keine Bücher mehr. Weil das digitale Buch jetzt kommt. Und dann habe ich mir eben so meine Regalwände vorgestellt mit nur so einer CD oder wie man sich das damals so vorgestellt hat. Und dann dachte ich, Himmel hilf, jetzt muss ich sofort mir was überlegen.
Du musstest reagieren.
Genau. Auf die neuen Anforderungen des Marktes musste ich reagieren, noch bevor diese Anforderungen überhaupt eingetroffen waren. Denn das digitale Buch, das hatte damals noch so 0,5% Marktanteil und hat mittlerweile, glaube ich, auch nur 7% oder sowas. Mhm. Also es werden ja immer noch Bücher gekauft, ich weiß nicht genau, warum, aber ich mag auch Bücher. Ich stelle mir auch ein Buch, also das weiße Buch, das sieht gut aus, wenn ich das ins Regal stelle. Also auf so einem Screen möchte ich das nicht lesen, das weiße Buch.
Das ist das weiße Buch, das müssen wir festhalten. Das ist dein Buch, das ist 2010 erschienen. Christian Kracht, zeigt euch noch, hinten steht drauf, natürlich fantastisch. Ja. Niklas Mark sagt, Visionär und sehr bekannte Florena Horaz sagt natürlich verblüffend. Mhm. Und es ist, eigentlich ist es deine Werdensgeschichte als eine der bedeutendsten Unternehmer und Designer.
Bedeutendster Intellektueller, würde ich sagen.
Ja, das würdest du sagen.
Also ist der Werdegang vom einfachen Handwerker, der ich ja auch war.
Student, du bist kein wirklicher Handwerker. Also es fängt ja an mit deiner Zeit in Paris und das ist jetzt nicht wirklich handwerklich.
Ja gut, das stimmt. Aber ich wollte nochmal festhalten, ich bin auch irgendwie, ich habe zwar keine Ausbildung wie hier an der Burg Giebichenstein genießen dürfen, aber ich habe ja wirklich auch handwerklich gearbeitet. Kann man das so sagen? Also ich habe diese Platten mir zuschneiden lassen und die dann mit einem Akkuschrauber zusammengeschraubt und jedes einzeln. Und diese Regale dann in mein Auto getragen und ausgeliefert.
Das ist eine.
So fing alles an. Genau wie bei René Benko.
Genau, es ist eine eigenwillige Definition von Handwerk.
Ach so.
Ja, also es ist du bist handtätlich, aber ich glaube handwerklich.
Aha. Ich dachte, Handwerk ist das Werk, das mit der Hand geschaffen wird.
Das ja, und ich glaube aber, wenn man einer zünftigen Handwerksdefinition
folgt. Handwerkerrolle von 1534.
Naja, oder dem Selbstverständnis des Handwerks in sich als eine Sache, die man der Sache wegen gerne tut und die einen hohen Qualitätsanspruch über über Traditionen.
Trifft alles zu bei mir.
Würde ich fast auch sagen.
Ja.
Ja. Das, naja, ich das ist ja.
Also über Generationen vielleicht nicht, aber ein hoher qualitativer Anspruch ist da schon.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, das ist ja auch der Unterschied, weshalb es ein modernes Regal ist und kein Bauernschrank.
Das stimmt.
Weil
das
ist kein ein modernes Regal wird in modernen Distributions- und Fertigungsverhältnissen hergestellt und entworfen. Und deswegen ist es völlig okay.
Trifft zu.
Genau, und deswegen ist es aber, sind die handwerklichen Aspekte.
Ja.
Nehmen ja in der Moderne zugunsten der Typisierung und Serialität ab. Deswegen ist, ich würde mich trotzdem nicht so sehr auf den Handwerksbegriff
festlegen. Ja, es tut mir leid, bei uns in der Werkstatt wird auch nicht gehobelt, es wird noch nicht mal gesägt.
Das würde ich niemals machen.
Also wir lassen uns alle Platten, die, also anhand meiner Pläne, die ich sehr exakt zeige, lässt sich ja genau auseinanderlegen, aus welchen Platten dieses Regal oder dieser Kleiderschrank besteht. Und dann wird das millimetergenau zugeschnitten mit so einer, wie heißt das, CNC-Fräse?
Mit einer CNC-Fräse.
Und dann werden diese Teile angeliefert bei uns in der Werkstatt im Wedding und dann wird da Tag und Nacht zusammengeschraubt.
Es ist eine Montagehalle.
Sozusagen, ja.
Und ihr fräst nicht selbst?
Nein. Und ist das Handwerk oder ist das nicht Handwerk? Ich weiß es nicht. Ja.
Ich würde sagen, das ist eine händische Tätigkeit, eine händische Fertigungstätigkeit und es ist Endmontage. Was ehrenwert ist.
Ja.
Ich möchte, das klingt jetzt immer so, oh ja, das Handwerk, das goldene Handwerk. Alle sind immer so auf dieses Handwerk geeicht. Ich selber bin ein riesiger Fan von CNC-Maschinen.
Deswegen habe ich das doch auch erzählt, dass ich wenigstens diese Neonröhren in die Urinale mit meinen Händen reinschraube. Das würde dich doch freuen, hoffe ich.
Das freut mich sehr.
Gut.
Ich möchte noch auf einen, also das eine ist natürlich die gestalterische Tätigkeit und die andere ist die unternehmerische Tätigkeit.
Ja.
Und da bin ich schon sehr beeindruckt, welches Konzept du beispielsweise mit den Wanddekorationsobjekten fährst.
Ja.
Nämlich, dass die mit jedem verkauften Objekt exponentiell teurer werden.
Oder naja, es gab verschiedene Ansätze. Und also angefangen hat es mit dem Wanddekorationsobjekt 1.0. Das hieß erst im Nachhinein 1.0. Eigentlich hieß es Haus- und Wanddekorationsobjekt. Und das sollte 600.000 Euro kosten. Das haben wir auch ein paar Jahre versucht zu verkaufen, aber wir sind sogar bis nach Aserbaidschan gereist, um dort auf der weltgrößten Dekorationsmesse diese Neuheit vorzustellen. Aber es wollte keiner kaufen. Und dann kam das Wanddekorationsobjekt 2.0. Und da haben wir uns dann überlegt, es gibt keine, also das Nummer 1, das Objekt, das bestand ja aus so lamellenartigen Plexiglasstreifen, die in so einen Rahmen geklickt werden. 9 Stück an der Zahl und jedes hatte eine andere Farbe. Also es war schon recht bunt, kann man sagen. Und wir haben dann überlegt, gut, wir haben also von dieser ersten Generation kein einziges Stück verkauft in 8 Jahren oder so.
Obwohl die Produktion von einem einzigen quasi unglaublich viel finanziert hätte.
Hätte, ja, genau. Das war ja der Ansatz. Eins hätte genügt, um wirklich viel Geld in die Kasse zu spülen. 600.000 Euro, aber wir haben dann sogar auch mal Weihnachten gesagt, komm, alles zum halben Preis. 300.000 Euro, aber
da hätte ich 2 gekauft.
Hättest
du? Nein.
Also, ja, gerne. Also wir haben die ja alle noch, also wir haben hunderte davon im Lager, wirklich. Du kannst dir eins aussuchen.
Ihr habt aber tatsächlich hunderte produziert.
Ja, sind alle im Archiv. Für meine vielen Kinder, die sollen es mal besser haben als ich. Weißt du? Und dann kam eben das Wanddekorationsobjekt 2.0, WDO 2.0. Und das bestand nur aus einer Farbe. Nämlich Neongrün.
Neongrün, ja.
Genau. Mit Aluminiumrahmen, sehr schick sah das aus. Und das gab es aber eben nur im ersten Monat für 1.000 Euro. Das war auch sofort ausverkauft. Also da haben wir, glaube ich, so 30 Stück von produziert. Die waren bei der Eröffnung alle schon weg. Und wir haben dann sofort nachproduziert. Aber dann war schon der zweite Monat und die Idee war eben, jeden Monat verdoppelt sich der Preis. Mhm. Also gut, dann sagt man im nächsten Monat 2000 Euro ist auch noch okay. Aber dann sind dann danach 4 und dann 8, 16 und plötzlich, wenn man dann irgendwann bei ein paar hunderttausend ist, ist es dann im nächsten Monat schon über 1 Million. Und dann potenziert sich das wirklich also ins Unermessliche. Und mittlerweile kosten die, also das lässt sich eigentlich, man weiß gar nicht mehr, wie man diese vielen Nullen, ja, wie man das ausspricht. Es lässt sich auf den Taschenrechner, da kommt dann einfach nur so 47 und dann
hoch
so
13.
E17 oder irgendwie sowas, keine Ahnung, welche Zahl das überhaupt sein soll.
Ja.
Das war also schon mal ein großes Erfolgserlebnis. Und dann haben wir aber, dann habe ich doch dieser ersten Generation so hinterhergetraut mit diesen neuen Streifen. Und habe gesagt, na gut, wir vergrößern einfach das Objekt von 62x62 auf 110x110 cm, also fast viermal so groß. Und reduzieren aber den Preis von 600.000 auf 1.500. Und das hat dann eben auch funktioniert. Das hat funktioniert. Wird bis heute sehr gerne gekauft.
Und wie kaufen das die Leute? Also wie kaufen auch die Leute deine Möbel und wie kommen die dazu? Es gibt das Geschäft.
Ja, es gibt das Geschäft. Mhm. Also das von Horzens Wanddekorationsobjekte, das Geschäft, das gibt es nicht mehr. Mhm. Da ist jetzt in der Torstraße eine Möbel-Horzon-Filiale, weil das doch das beständigere Geschäft ist. Und
du hast zwei Möbel-Horzon-Filialen auf der Torstraße.
Hatte ich. Mhm. Und dann wurde das eine Haus, in dem der eine Laden war, verkauft. Und dann wollte der neue Besitzer statt, ich glaube, 11 Euro den Quadratmeter, 45 Euro den Quadratmeter plötzlich haben. Und dann habe ich gedacht, das ist mir viel zu teuer. Ich orientiere mich nach West-Berlin. Mhm. Also das war jetzt auch wirklich ein Quantensprung, auch in meiner persönlichen Entwicklung, überhaupt diese Möglichkeit ins Auge zu fassen, mal aus Mitte wegzudenken. Aber ich habe es nicht bereut. Ich bin dann auch nach Charlottenburg gezogen, privat. Mhm. Und jetzt ist alles in West-Berlin, in Charlottenburg. Und zwar nicht nur meine Privatwohnung, sondern auch die Möbel-Horzon-Filiale ist in Charlottenburg. Also eine der beiden. Eine habe ich noch gelassen in der Torstraße.
Ja. Und das ist ja quasi auch, ist ja inzwischen Kulturerbe.
Ist Weltkulturerbe und das ist schon komisch, da fahren ja jeden Tag so viele hundert Leute dran vorbei. Es ist ja vierspurige Autobahn und dann noch vier Straßenbahnlinien, die da durchbrettern.
Ich stell dir mal vor, die Leute würden plötzlich sehen, dass es nicht mehr da ist.
Ja,
das wäre ja quasi Chaos.
Nein, das wäre dann...
Könntest du Berlin gar nicht zumuten. Nein, ja, jetzt, wo die Brücke da auch kaputt ist,
ja,
ist alle Achsen tot.
Also das musste ich dann doch lassen. Und auch neu in Charlottenburg das Designmuseum, aber darauf kommen wir ja später noch.
Nehme ich an. Ich nehme das auch an und ich würde sagen, dann lass uns doch aber sofort zum Designmuseum übergehen.
Okay. Also,
nee, warte, wir gehen noch nicht zum Designmuseum.
Nein,
wir gehen nicht zum Designmuseum.
Nein.
Zu dem deutschen Designmuseum, sondern wir gehen zu deinen Büchern. Ich möchte kurz nochmal mit dir über die Bücher sprechen.
Okay.
Das Weiße Buch.
Ja.
2010,
ja.
Das neue Buch,
ja, 2020.
Von 2020 war Buch des Monats.
Ja,
genau, finde ich. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Also ohne, das ist so eine blöde Interviewfrage, aber du müsstest ja sozusagen, während du diese verschiedenen Firmen betreibst,
ja
irgendwie in die Muße kommen, es sind ja bestimmt 4000 Seiten, die musst du ja alle füllen, schreiben.
Ja, stimmt. Also es hat ja gar nicht angefangen mit dem Weißen Buch 2010, sondern ich habe schon davor, ich nenne es mal Machwerke produziert. Mhm. Wirklich absolut unlesbar. Ich hoffe, dass niemand, der das jemals gekauft hat, das aufgehoben hat, sondern ich hoffe, dass die alle irgendwo verschwunden sind, weil ich habe es
noch. Ich glaube, die sind im Keller alle
Ja, sie sind dann, Gott sei Dank, gab es eine Überschwemmung. Ich hatte die dann alle im Keller, die ganze Auflage, und da ist es dann überschwemmt worden und dann war es nur noch Papiermatsch. Gott sei Dank. Aber es gab noch ein Exemplar in meinem privaten Bücherregal und ich habe es neulich nochmal rausgenommen und es ist wirklich absolut unlesbar.
Aber es ist ein Buch. Du hast vorher schon ein Buch herausgebracht.
Genau. Okay. Schon drei. Also das erste hieß Modern sein, fit im Kopf ins dritte Jahrtausend. Dann kam Modern sein, fit im Kopf ins dritte Jahrtausend, Volume 2. Mhm. Und dann kam tatsächlich auch ein Buch namens Der dritte Weg. Mhm. Ja. Ja, sehr.
Ja, stimmt. Und das, genau, das dritte Wegbuch, das ist ja dann im Keller. Also zumindest
laut. Alle sind Gott sei Dank verschollen. Okay. Mhm. Ja. Und dann, ein Freund von mir ist nach Sri Lanka gereist, hat dort Christian Krach getroffen und hat ihm dieses eine Buch gegeben, Modern sein, fit im Kopf ins dritte Jahrtausend. Und er war davon also so begeistert und ist dann auch nach Berlin gezogen und hat gesagt, so mein lieber Raphael, du musst jetzt mal ein richtiges Buch schreiben. Nicht so ein Büchlein, sondern ein richtiges Buch. Und hat mich dann also wirklich mit so einer Peitsche sozusagen gezwungen, jeden Tag ein Kapitel zu schreiben. Und das habe ich dann auch gemacht. So bin ich eigentlich wirklich zum Erfolgsautor geworden.
Und hat er dann wirklich neben dir gesessen und darauf geachtet, dass du das machst? Oder?
Er hat nicht neben mir gesessen, aber ich musste ihm wirklich jeden Tag das neue Kapitel schicken. Und dann hat er immer geschrieben, Wahnsinn, das gibt's auch gar nicht, das ist ja wirklich hervorragend. Mhm. Und jetzt aber schreib weiter, weil morgen muss ich das zweite Kapitel lesen. Und ja, so kam das.
Hat ihn das frustriert? Ich meine, er war ja damals schon relativ bekannter Autor. Und
dass mir das so leicht fällt, einfach das so runter zu rattern. Das weiß ich, ich glaube, er schreibt das auch, er schreibt auch sehr, sehr gerne und das fällt ihm auch nicht schwer. Mhm.
Und dann, wenn wir sehen, ne, das sind, sagen wir mal, 20 Kapitel oder sowas, 22, warst du in 22 Tagen durch.
Ja, genau. Und dann wurde es ein bisschen schwierig. Also dann ging das eben an den, man bekommt dann ja so einen Literaturagenten. Mhm. Und der sollte das dann an einen Verlag bringen. Und das ging gar nicht so schnell. Also es sollte zuerst bei Dumont veröffentlicht werden.
Also bei Dumont.
Ja, dieser Agent hat es eben zur Buchmesse. Es ist wirklich so, ich wusste das gar nicht, dass das so geht. Aber man nimmt dann als Literaturagent, nimmt man so das Manuskript mit und dann geht man zu dieser Messe hin und dann stehen da so die ganzen Verlagschefs um dich rum und dann wird das so verteilt und dann...
Wie eine Börse und alle
rufen so. Und dann sagen die so, gut, das schaue ich mir mal an und dann blättern die das so durch und dann sagen sie, ich möchte das verlegen. Mhm. Und dann wollten das, also fünf oder sechs Verlage wollten das verlegen und dann kam dem Agenten das am allerschlauesten vor, das bei Dumont zu machen. Und dann wurde aber plötzlich über Nacht der Verlagschef von Dumont geköpft, von Alfred Neven Dumont, dem Patriarchen in Köln, und hat gesagt, der Verlagschef wird ausgetauscht. Und dieser neue Verlagschef hat als erste Amtshandlung meinen Vertrag aufgelöst. Gott sei Dank, ich bin ihm ja so dankbar. Vielen Dank nochmal. Mhm. Und dann ging das eben wieder von vorne los. Und dann kam Suhrkamp ins Spiel und dann bin ich schlussendlich bei Suhrkamp gelandet.
Ich finde das ehrlich gesagt auch gut, dass es bei Suhrkamp
gelandet ist. Ja, absolut. Bin sehr froh darüber.
Und
bester Verlag der Welt.
Einer der besten Verlage der Welt.
Okay.
Und die, und dann, ich erinnere mich, war es natürlich total praktisch. Das, oder da verliere ich den Überblick. Es gibt. Du hattest ja dann die Buchhandlung, in der es nur ein Buch, nämlich dein Buch gab. Helene Hegemann hat den Praktikantin sozusagen
den Laden bewacht. Die musste morgens immer die ganzen Regale füllen mit neuen weißen Büchern, weil die wurden dann abends, war es dann schon wieder leer, das ganze Geschäft. Mhm. Dann musste wieder neu geordert werden und dann musste sie die alle da reinfüllen.
Ja, und das, und wie lange habt ihr den Laden offen gehabt?
Keine Ahnung, 2 Jahre.
Okay, naja, das...
Ja, denn ich hatte das nicht gewusst. Man, also das Buch hatte anfangs 15 Euro, mittlerweile kostet es, glaube ich, über 20. Mhm. 15 Euro gekostet damals im Laden und gelandet davon...
Tatsächlich, 15 Euro.
15 Euro, Erstausgabe, ja, siehst du. Und gelandet davon bei mir als Autor ist nur 1 Euro. Und das fand ich dann doch ein bisschen enttäuschend. Und da kam ich auf die Idee, einen Buchladen aufzumachen, um eben nicht nur als Autor, sondern auch als Buchhändler zu verdienen. Ja klar, deswegen habe ich es gemacht. Warum denn, was dachtest du denn, warum?
Nee, weil du ein Buch hast und das Buch natürlich auch von dir verkauft wird.
Ja. Naja, also
man hätte das auch als einen Marketing-Stunt lesen können.
Ach so.
Aber wenn du jetzt natürlich sagst, dass dann ein unternehmerisches...
Weil der Buchhändler verdient viel mehr. Der verdient, glaube ich, 3 oder 4 Euro daran. Das heißt, ich hatte dann also plötzlich 5 Euro von 10 und das ist ja sehr viel mehr als 1 Euro. Also 5 von 15 als 1 ja, Euro.
Genau, dann hast du nur eine Praktikantin drin sitzen. Und
genau, ist dein die Laden. Kostet nichts. Ja. Unbezahltes Praktikum,
ja.
2 Jahre lang. Aber sie hat natürlich auch eine Menge gelernt.
Die hat ja dann noch...
Hat sie gerade noch mal betont, es gab ja die Vorstellung von, nee, es war die Einweihung vom Deutschen Designmuseum, da hat sie ja die Laudatio gemacht und hat mir nochmal gedankt für die, die Führung, die ich ihr gegeben habe.
Ja.
Orientierung, die ich
hier gegeben habe. Das eine ist natürlich die textliche Qualität und das andere ist natürlich auch die immer wiederkehrende Disziplin, fast schon
stur,
zen-mäßig,
immer wieder
rein. Mhm. Und das unterscheidet ja auch die erfolgreichen Leute von den nicht erfolgreichen Leuten, hatten wir im Vorgespräch, ne? Sehr klug sein, wenn du aber nicht liefern kannst, dann hilft dir deine Klugheit auch nicht.
Tut uns leid.
Und das muss man dann können. Und dann, großer Erfolg, dieses Buch, und nicht viel länger kam das neue Buch, 2017.
Naja, es hat immerhin 10 Jahre gedauert.
Naja, aber du musstest ja erstmal 2 Jahre lang das alte Buch, weiße Buch verkaufen.
Ja,
dann muss Leben passieren.
Ja. Und ich musste mich ja auch um mein sonstiges Geschäft kümmern. Ich kann nicht sagen, gut Leute, ich bin jetzt Erfolgsautor, ihr könnt alle nach Hause gehen und es gibt ab jetzt keine Regale mehr. Das hätte ich ja auch den Kunden nicht antun können.
Nee,
was hätten die denn dann gemacht?
Die hätten sich woanders Regale gekauft.
Ja, eben. Und das wäre nicht so schön.
Nee, für die nicht und
mich auch nicht.
Und die in dem weißen Buch beschreibst du ja so, du hast es, ne, so from rags to riches, den Weg, den beschreibst du da sehr gut. Da sind, du beschreibst ja auch, und das finde ich ja total toll, ja auch Ideen, die nicht so richtig funktioniert haben. Gelee Royale.
Gab es viele, ja.
Die Modemarke.
Ja, weil du vorhin sagtest, wie schaffst du das nur, diese ganzen Unternehmen parallel zu jonglieren? Also ehrlich gesagt, die fallen dann auch runter, diese Bälle. Und dann bleiben die da zwar noch im Internet, sind sie erreichbar, aber zum Beispiel Gelee Royale, die Modemarke, da hatte ich versucht, weil ich ja mit dem einen Produkt von Möbel Hortz so großen Erfolg hatte, dachte ich, gut, dann übertrage ich das einfach mal auf die Mode und biete eine Hose und ein Hemd an. Und das hätte ja auch funktionieren können, finde ich. Mhm. Hat es aber nicht. Niemand hat dieses Hemd oder diese Hose bestellt. Niemand. Aber ich hatte auch kein... Ich dachte dann nämlich auch, wofür brauche ich eigentlich jetzt hier noch einen teuren Laden? Das kostet ja bloß Miete. Ich verlagere den Verkauf ins Internet. Das hat aber nicht funktioniert.
Da warst du vielleicht aber auch ein Stück zu früh.
Da war ich ein bisschen zu früh. Das war 2001, glaube ich. Ja, und da kannte man das Internet ja noch gar nicht.
Nee, das war
Neuland.
Ja, und das ist doch was an Mode. Ist ja auch ein bisschen was anderes als Möbel. Also von der Art und Weise, wie Menschen das konsumieren. Ne, das
gut, ich hatte dann auch in den Jahren danach, wurde mir dann klar, natürlich kauft niemand eine Hose oder ein Hemd, weil man will es ja anprobieren. Aber ehrlich gesagt funktioniert das heute ja auch genauso.
Weil damals gab es eine andere Erwartungshaltung daran.
Und
es gab aber auch da schon...
Ich war meiner Zeit zu sehr voraus.
Genau, bei mir verschwimmt das. Ne? Mhm. Aber ich glaube auch, du hast irgendwie, man muss 10 Ideen haben,
Eine
damit 9 scheiße sein können, damit eine durchkommt.
Absolut.
Und das finde ich, Das habe ich in 2010, in dem Buch steht es drin. Mhm. Und tatsächlich funktioniert in dem, wir arbeiten ja so, mhm. Modus, total gut. Und mhm. dann habe ich aber jetzt in dieser ganzen Startup-Logik, mhm. Also auch bezüglich, wie weit bist du deiner Zeit eigentlich voraus, mhm. so funktionieren ja diese Business Angels, ne? Mhm. Die unterstützen 10 mhm. Ideen, mhm. Startups, mhm. die schmeißen das Geld da rein.
Genau.
Und in der Hoffnung, dass eins
kommt durch.
Eins durchkommt und diese neuen Ideen fails,
die sozusagen, bleiben einfach auf der Strecke.
Die bleiben auf der Strecke, aber das eine Ding macht so viel Geld, dass dieses Investment in die anderen sich gelohnt hat. Genau. Aber hier ist der Unterschied. Merke ich gerade, wenn ich drüber rede, ja. dass ja der Investor, oder du hast durch diese vielen Ideen, die mhm. parallel oder gleichzeitig ja. stattfinden, ne, die führen, das ist ja ein Erkenntnisweg. Mhm. Du wirst ja klüger, du verlernst
das stimmt
ja
nicht. Das stimmt nicht. Und ich muss auch leider sagen, ich kann auch heute noch nicht sagen, diese neue Idee wird Erfolg haben. Das kann ich immer noch nicht. Ich hatte zum Beispiel, du erinnerst dich vielleicht, Click und Steck, eine Firma mhm. Gegründet, die, weil ich hatte irgendwann gemerkt, die Regale und Kleiderschränke, die kann man schlecht verschicken. Es wäre schön, so ein Möbel zu haben, was man zusammenpacken, in ein Paket verschicken kann. Und das dann aber auch ganz leicht vom Empfänger zusammengebaut werden mhm. kann. Und deswegen Klick und Steck, das sind also so Hocker und Tische, die man aus 5 Platten dann zusammenstecken kann und aufeinander mit so Schnappverschlüssen, mhm. so unsichtbar. Also es war alles perfekt durchdacht, wirklich. Und da kann man sogar auch von Design sprechen, weil diese Ecken abgerundet sind. Das würde ich schon als eine Designleistung bezeichnen. Ich hatte sonst ja vorher nur rechte Winkel gemacht.
Warst du zu der Zeit auch ein Stück runder? Also ist das vielleicht denn doch?
Ach, das kann sogar sein, ja. Das könnte sein, ja. Ja, ich habe jetzt wieder stark abgenommen. Ich arbeite an mir. Mhm. Und
ich damals, nicht, ich mache das alles mit so einer Abnehmspritze.
Ja, also das ist schlau.
Das ist schlau. Gut. Wie findest du das?
Das finde ich sehr gut.
Findest du besser? Also weil du arbeitest ja daran,
ja.
richtig? Ich skippe das.
Ja, komisch, sag mal, jetzt wo du es sagst. Ich bin ja eigentlich totaler Fan von Abnehmspritze, aber auf mich bezogen habe ich es irgendwie noch nie durchdacht. Aber ich gehe dann immer schwimmen. Gestern war ich im Wannsee schwimmen und dachte so, jetzt werden alle staunen, wie schlank ich plötzlich bin. Aber ich habe dann heute auf der Waage gesehen, dass ich doch nicht schlanker geworden bin, sondern man muss an...
Also man dann, kann schlanker werden.
Man muss an sich arbeiten, man muss wirklich jeden Tag schwimmen.
Du verwechselst schlank... sein mit Gewicht. Ne? So, ja. Das ist
ja, das klar. Fett verwandelt sich in Muskelmasse.
Genau, und Muskelmasse
ist... Das ist bei mir der Fall. Exakt. Also ich bleibe immer genau gleich schwer, aber ja. also die Körperform verändert sich ehrlich gesagt auch nicht, aber unter der Haut ist jetzt kein Fett mehr, sondern Muskelmasse.
Korrekt.
Ah, sehr gut, siehst du?
Sehr genau. schön. Genau, du hattest die Ecken abgerundet und da für dich eine Designerfahrung gemacht.
Genau. Und dieses Produkt, was so gut durchdacht war, Klick und Steck, tolle Kampagne mit Kindern, die diese Möbel zusammenbauen, damit man sieht, wie kinderleicht das zusammen zu klicken und stecken ist. Und dann wurde davon absolut überhaupt gar nichts verkauft. Null.
Aber wirklich so null?
Nein, also wir haben, glaube ich, 200 Stück gemacht, so insgesamt. Also es gab große Tische, kleine Tische, große Hocker, kleine Hocker und weiß ich nicht, von jedem vielleicht 50 Stück, mhm. also 200 Möbel insgesamt, die sind auch jetzt weg, aber das hat schon ein paar Jahre gedauert und dann ist auch noch diese Fräswerkstatt, das konnten wir nicht selber so präzise mhm. machen, das musste dann gefräst werden, damit das auch wirklich ganz exakt ineinander passt, deswegen gibt's sie auch nicht in Birkensperrholz, sondern in MDF, weil mhm. nur da gewährleistet ist, ja. dass die genau 16 mm Plattenstärke haben. Das Birkensperrholz, das ist heute 15 mm und in 2 Jahren ist es nur noch 14 mm und dann klappert das ganze Gestell.
Ja, oder du hast es ist ein bisschen nebelig draußen und mhm. es schwimmt so leicht auf, 0,1 mm oder sowas.
Dann lässt sich das
nicht mehr gefühlt.
Ja, genau. Ja. So. All das war durchdacht und genau, dann ging diese Fräswerkstatt pleite und dann dachte ich, ach, ich leg das gar nicht nochmal auf nochmal 200, sondern das... Da wollen wir einfach jetzt mal den Mantel des Schweigens drüber decken. Mhm. Mal wieder. Aber es es gibt dann immer wieder auch Firmen, die eben wieder warten, total gut funktionieren. Also zum Beispiel, ich habe dann ja das Deutsche Zentrum für Dokumentarfotografie gegründet und habe dafür jahrelang recherchiert, wo gibt es eigentlich Sternaufnahmen, bin dann bis nach Brüssel gekommen, wo ich dieses Archiv entdeckt habe von der, das wissen ja die meisten gar nicht, es gibt ja von der Europäischen Union eine riesige Sternwarte in Chile. Gigantisch groß, in den Anden, wo gigantische Teleskope gebaut werden, immer, es wird immer noch größer, wirklich Wahnsinn. Und dort wurde schon in den 80er Jahren, wurde der die ganze südliche Hemisphäre, also die südliche Himmelszelt, wie man das sagt, glaube ich, wurde abfotografiert, also mit 1200 Fotos komplett abgedeckt. Und dieses diese Fotos mit diesem Teleskop wurden auf Negativen gebannt, die also nicht so wie bei einer Rollfilmkamera so, weiß ich nicht, 4x5 cm groß sind, sondern 30x30 cm.
Das sind Glasplatten?
Auf Glasplatten. Mhm. Und also sehr aufwendig und sehr detailreich muss es natürlich abgebildet werden. Und diese Glasplatten in riesigen Stahlschränken und all das fand sich in einem Keller in Brüssel, in der Königlichen Sternwarte. Und dann bin ich da hingefahren, habe gefragt, kann ich nicht diese Negative haben, die braucht auch keine mehr. Nein, das geht nicht und können wir leider nicht. Und beim dritten, ich bin dann dreimal hingefahren und beim dritten Mal haben sie gesagt, na gut, dann kannst du haben. Dann bin ich mit dem LKW hingefahren und habe diese riesigen Schränke leergeräumt, haben diese Glasplatten in so Holzkisten verpackt, die auch da vorhanden waren. Und dann mit diesem ganzen Archiv nach Berlin gefahren.
Du musst unglaublich vorsichtig fahren.
Ja, ja, ganz langsam, Schritttempo. Es hat Tage gedauert, bis wir in Berlin waren. Und dann war endlich alles, und jetzt ist also in der Torstraße immer noch. Das Tolle war, dass die, also sie hatten also dieses Glasplattenarchiv für die südliche Hemisphäre und dann gab es von der NASA auch noch von der nördlichen Hemisphäre die Negative, die schon in den 50er Jahren gemacht hatten. Und dann haben sie gesagt, und weißt du was, das Archiv, das geben wir dir gleich. Plötzlich waren sie ganz froh, dass sie das alles los sind. Sie hatten das, glaube ich, alles digitalisiert und dann weg damit. Dann fuhr ich also nach Hause mit dem LKW, mit dem gesamten Universum. Und dieses Universum.
Die haben dir sozusagen, als du dort so, du warst schon zur Tür raus, die haben so, Herr Horzon, ja, Herr Horzon, wir haben da noch die nördliche Hemisphäre.
Genau.
Wären Sie interessiert?
Genau, genau so war es. Dann haben wir das auch noch alles eingeladen und jetzt steht also in der Torstraße 94, wo immer noch das Archiv ist, das gesamte Universum ist dort archiviert. Das ist Wahnsinn. Und dann haben wir eben angefangen, diese Negative abzuziehen und daraus riesige Sternbilder zu fabrizieren und die schön zu rahmen und das verkauft sich immer noch sehr gut.
In den Büchern beschreibst du ja das, oder das, diese Erzählung, das sind ja dann auch immer Menschen, die man aus dem Kulturbetrieb kennt. Mhm. Ich glaube, Daniel Kehlmann hat, dem hast du ein Sternenbild vorbeigebracht.
Nein.
Also im neuen Buch, also es gibt ja das
Florian
neue
Ilias.
Ah, Florian Ilias, oh, den verwechsel ich immer.
Aber Daniel Kehlmann ist ja auch.
Nee, den verwechsel ich immer. Das ist mein Problem.
Daniel Kehlmann hat viele Regale von mir,
immerhin. Ja, genau, nee, ich verwechsel. Das ist.
Beide sehr nette Menschen. Sehr nett.
Ja.
Und. Bedeutende, aber auch sehr nette Menschen.
Ja, auch sie können Bücher schreiben.
Ja.
Und die. Diese Geschichte eben auch über die das Deutsche Zentrum für Dokumentarfotografie ist alles in dem weißen Buch abgebildet und dann ist die Welt passiert und dann hast du das neue Buch geschrieben, was interessant ist, weil du das aus der Ich-Perspektive schreibst. Also wo im ersten Buch
das erste habe ich in der Ich-Perspektive geschrieben
und oder an so rum war es genau.
Habe ich über mich
aus genau so rum verkehrt rum
Außenperspektive geschrieben. Raphael Horzon geht über die Straße.
So. Warum dieser Wechsel?
Das war jetzt ein bisschen langweilig, nochmal das genauso zu schreiben wie das weiße Buch. Und ich fand es irgendwie lustig, mich selber zu beschreiben als so einen Charakter, den man von außen beobachten kann.
Ich finde bei dem oder ein, ja, eine Frage? Doch nicht, sagst du, ich denke. Du bist sehr hart mit dir. Also mit dem Raphael Horzon, der dort beschrieben wird im neuen Buch, der dem gelingt es nicht so richtig die ganze Zeit.
Ja.
Na, wohingegen dem Raphael Horzon im ersten Buch dem auch manche Sachen nicht gelingen, ne? Aber er fährt Pakete aus und lernt Frau Glani kennen. Ne? Da sind so immer wieder so Glückspilz-Momente drin. Wohingegen, das liegt auch an der Geschichte im zweiten Buch, dass da ja, wie ich finde, du auf eine sehr tolle Art und Weise den Tod von Karl Jakob Haupt verarbeitest. Ne? Aber
ja, die Grundstimmung war natürlich dadurch auch eine ganz andere und natürlich ist das Leben besteht ja nicht nur aus Glücksmomenten.
Ja.
Also es gibt ja auch kein Glück ohne Unglück, das ist leider so.
Ja.
Und im neuen Buch ist es halt dann so ein bisschen unglücklich.
Ja. Ja, ist es. Und ich kann, doch, das mache ich jetzt an der Stelle. Ich habe ja das erste Buch, ich habe ja wirklich an vielen Stellen mit Verwunderung gejauchzt also über so viel Genialität im unternehmerischen Ansinnen. Und dann, aber in dem, im zweiten Buch ist es mir nicht so durchgehend gelungen
zu jauchzen.
Ja, weil also es hat natürlich, es ist ab und zu, könnte man lachen, wenn man, aber es ist dieses, aber anders, nee, ich fand es an vielen Stellen sehr, sehr lustig, aber diese irgendwie ganz seltsam verarbeitete Trauer, die da drin steckt, die irgendwie ganz, die schwimmt, ich habe das erst beim dritten Mal richtig verstanden, wie, was da eigentlich passiert in dem Buch, habe ich auch geweint. Ganz ehrlich, also ich habe alles bei dem Bau, also ich nicht Spoiler nicht, aber bei der Maus musste ich das Buch weglegen.
Oh, ja, ja,
so.
Ja.
Also, ne, weil
ich bin auch froh, dass es war ja in der Corona-Zeit, dass das Buch rauskam. Und ich bin froh, dass ich gar keine Lesung machen konnte.
Ja, das weil, ist ja schwer gewesen, glaube ich.
Ja, wirklich. Also man fängt wirklich dann auch selber an, obwohl ich es ja geschrieben habe und ich kenne es ja und es überrascht dann nicht mehr so, aber es nimmt einen dann doch mit.
Ja, genau. Und jetzt hast du ein neues Buch geschrieben. Jetzt gibt es ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe.
Ja, das Manifest der neuen Wirklichkeit
ist es. Warum geht's da?
Es geht, wie der Name schon sagt, um die neue Wirklichkeit und wie man sie erlangt.
Mhm. Ist das ein Ratgeber?
Es ist ein Ratgeber, ja, absolut. Es geht eigentlich mit der Frage los, sind wir mit der Wirklichkeit so, wie wir sie vorfinden, wenn wir die Tür aufmachen und sie uns so entgegenschwallt, sind wir damit zufrieden? Und wenn wir das sind, dann ist ja schön, dann kann man sich einfach hinsetzen und Fernsehen schauen, bis man dann abgeholt wird vom Leichenwagen, vom Sensenmann. Und wenn man das aber nicht ist, wenn man nicht zufrieden ist, dann sollte man eben, das ist jedenfalls meine Forderung, man sollte sich nicht damit arrangieren, dass es nun mal so ist, wie es ist, sondern man sollte dagegen anarbeiten und daran arbeiten, eine neue Wirklichkeit zu schaffen. Die schöner natürlich ist und besser als die Wirklichkeit, die wir jetzt haben.
Es ist eine gesellschaftliche Wirklichkeit oder eine individuelle, also ist eine, wenn wir im Regal bleiben, eine universale
neue Wirklichkeit oder eine individuelle? Es betrifft natürlich die gesamte Gesellschaft als Gesellschaft, aber auch jeden Einzelnen, so wie mich auch selber das als Einzelnen bewegt hat, die Sachen zu ändern, zum Beispiel die Wissenschaftsakademie Berlin, das geht ja auch davon aus, dass ich mich wahnsinnig unwohl gefühlt habe an der Universität, an den verschiedenen, die ich durchlaufen habe. Und dann kann man sich eben damit abfinden und sagen, es muss nun mal so sein, da muss man durch. Man kann aber auch sagen, halt, ich möchte das bitte nicht so, wie es ist, sondern ich möchte es anders haben. Also für mich persönlich war es so, dass ich dann auch, also ich war kurz vor dem Abschluss meines Studiums.
Was hast du studiert?
Komparatistik.
Was macht Komparatistik?
Komparatistik ist wie Germanistik, aber eben nicht auf deutsche Literatur begrenzt, sondern auf auf verschiedene Sprachen.
Vergleichende Literaturwissenschaften.
Ganz genau. Das ist bloß ein anderer Begriff für vergleichende Literaturwissenschaften und eigentlich ein sehr interessantes Fach in Kombination mit Kunstgeschichte habe ich studiert und habe auch ein wirklich sehr interessantes. Das ist lustig, weil ich bin vorhin hier vorbeigegangen an diesen Werkstätten und da saß dann so jemand, der hatte ein Buch auf dem Tisch liegen, da stand drauf Jonas Mekas. Und dann dachte ich, ach, sehr rührend, weil wegen dem bin ich dann damals nach New York gefahren, weil ich wollte über Andy Warhols Filme eine Abschlussarbeit schreiben. Und dann hatte ich diese Arbeit dann auch eigentlich fertig und dann habe ich mir überlegt, so, wenn ich die jetzt abgebe und was mache ich dann, dann muss ich dann noch meine Doktorarbeit schreiben und dann werde ich Doktor und dann werde ich irgendwann Professor und das wollte ich aber. Da hatte ich irgendwie wirkliche Panik davor, in so einem akademischen Betrieb dann zu versanden. Und
man kann auch im akademischen Betrieb sein, ohne zu versanden.
Absolut, das sieht man doch hier bei meinem Gegenüber. Aber weißt du, du hast einfach eine andere Konstitution als ich anscheinend. Und mir hat das einfach Panik gemacht. Und meine Idee war dann einfach, das Studium abzubrechen. Das habe ich auch gemacht und dann habe ich bei der Deutschen Post gearbeitet, sehr erfolgreich und ich muss sagen, ich war in diesen wenigen Monaten, die ich dort gearbeitet habe, war ich vielleicht zum ersten Mal ich selbst.
Es gibt ein sehr schönes Kapitel über deine Zeit bei der Post im Weißen Buch.
Ja, deswegen habe ich ihn ungefähr gut.
Also wir machen die ganze Zeit eigentlich schon eine subtile Werbung für die Bücher.
Ja. Schreibst du dann nachher an Suhrkamp die Rechnung.
Ja.
Und dann, da habe ich gearbeitet als Paketzusteller. Eigentlich eine Knochenarbeit. Und im Prenzlauer Berg gibt es ja auch kaum Fahrstühle. In Charlottenburg ist das wirklich easy. Da fährst du dann, die haben jetzt so Handkarren, da packen die Pakete rauf in den Fahrstuhl und dann klappern sie die Etagen ab. Und damals musste man ja wirklich dann bis in den 5. Stock hochjapsen, obwohl es gab dann ja auch eine Strategie, das sogenannte Pappen. Ab dem 2. Stock stellt man einfach gar keine Pakete zu, sondern schmeißt einfach nur diesen Benachrichtigungsschein ein. Nicht angetroffen und tut uns leid. Und aber auch schon die ersten und zweiten Etagen immer hochzulaufen, das war anstrengend genug. Aber das Problem waren vor allem die Unfälle, die ich dann mit diesem Lieferwagen gemacht habe. Das waren also 3 innerhalb von 4 Monaten, 3 schwere Verkehrsunfälle. Und dann haben die mir gesagt, bitte hier nimm deine Mappe hier, wir geben dir ein gutes Zeugnis, aber lass dich hier nie wieder blicken. Und dann habe ich von dieser Abfindung, die sie mir gegeben haben, damit ich wirklich nie wiederkomme.
Das wird nicht wenig gewesen sein.
Nicht wenig. Davon habe ich dann ja zunächst die Galerie Berlin-Tokio eröffnet und dann auch noch, die wollen wir nicht unterschlagen, mit Freunden gemeinsam, das wollen wir auch nicht unterschlagen. Es ist ja nicht alles nur von mir allein gemacht. Was wäre ich ohne mein Team? Und dann die Wissenschaftsakademie Berlin.
Ja, da finde ich, das fand ich, also ich bin wirklich groß, also das finde ich, also du merkst, mir fehlen die Worte. Alles ist total super, aber dieser Punkt, also diese Galerie Berlin-Tokio, auch das ist es, aber das ist ja so ein Kunstbetrieb, aber dieser Ort der Wissensvermittlung, dass man selber eine Akademie gründet, du beschreibst es, glaube ich, auch in dem Buch, du kannst es nicht Institut nennen oder du darfst es auch irgendwie, aber eine Akademie kann jeder haben.
Ja, das kann ja.
Und die und da selbstständig ein Vermittlungsangebot auf die Beine zu stellen, und zwar ohne den institutionellen Wasserkopf, den es braucht, sondern zu sagen, nö, ich mache das jetzt und ich öffne das und ich setze die Themen und
jeder kann hinkommen.
Und jeder kann hinkommen und teilnehmen und die Themen, ne?
Und sonst.
Genau. Das erste war, ging es nicht um Sprengwissenschaften?
Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich glaube, das erste war Schwarze Löcher im All. Das war auch im Nachhinein irgendwie so prophetisch, weil ich dann ja doch irgendwie dann bei diesen Weltraumfotografien gelandet bin. Und damals habe ich eben so große schwarze Fotografien ausgestellt. Es gab im Spiegel einen Bericht über Schwarze Löcher im All. Und da war so ein Foto, das war so verpixelt und das war außen so ein roter, wabernder Fleck. Und innen war dann eben so dieses schwarze Zentrum, das schwarze Loch. Mhm. Und das Zentrum habe ich einfach abfotografiert und vergrößert auf 1,5 mal 1,5 Meter, also riesige schwarze...
Die größten Ilfordbögen, die man ja, kaufen wirklich. Kann. Ja.
Und habe dafür solche Becken gebaut. Da wurde ich auch mal handwerklich tätig, mhm. wenn man das Handwerk nennt. Es hängt natürlich jetzt
von... Ich finde, dass hier wirst du handwerklich, weil du dir mhm. eine Vorrichtung baust.
Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut, die bestand aus einem Rahmen aus Holzlatten und über diesen Rahmen, also der lag auf dem Fußboden und in über diesen Holzrahmen habe ich schwarze Folie gelegt und dieses Becken, was dadurch entstand, gefüllt mit den mit der Entwicklerflüssigkeit und da dann diese riesigen schwarzen Bögen reingelegt und gewartet, bis sie ganz schwarz sind und dann eben in den Fixierer und dann ins Wasserbad. Also ich hatte drei solche mhm. Becken in meinem Zimmer aufgebaut und mit diesen, das war die erste, das erste Seminar und auch zur Veranschaulichung dieser, des Seminarthemas eben diese schwarzen Quadrate an der Wand. Und dann kamen auch schon die Sprengstoffe und Sprengverfahren, wo wir dann auch so schöne Videos fabriziert haben, die man sich kaufen konnte, um dann eben nicht in die Akademie laufen zu müssen, sondern man konnte das auch zu Hause machen. Also auch
nein, da schon, also das war es dann später, 20 Jahre oder 25 Jahre später mit Corona zwingend wurde. Mhm.
Genau. Und was war eigentlich nochmal deine Frage?
Ich wollte eigentlich, habt ihr auch vergessen, aber ich wollte nur nochmal sagen, dass diese Akademie total Tolles.
Das genau, der Impetus dafür war ganz einfach, es hat an mir genagt, dass ich mein Studium abgebrochen hatte. Und dann wollte ich zurückkehren in den akademischen Betrieb, aber eben nicht
als... Jimmy, ihr habt doch sogar Zeugnis ausgestellt.
Konnte man nicht das Diplom machen? Diplome, ja klar. Ja klar. Hunderte haben das Diplom bekommen bei mir. Ich wollte zurückkehren in den akademischen Betrieb, aber nicht als Student, sondern als Direktor meiner eigenen Hochschule. Mhm. Und dann, das ging auch ganz einfach. Ich habe einfach ein Geschäft gemietet, dort Stühle mir bestellt und da aufgebaut, Bestuhlung.
Polylux hattest du?
Overhead-Projektor. Mhm. Und dann konnte der akademische Betrieb starten. Ja. So einfach. Und dann, man musste nur viermal diese Seminare besuchen und dann bekam man schon sein Abschlusszeugnis, also sein Abschlussdiplom.
Wir sind ja noch also wir springen immer raus und bevor wir zum Museum kommen,
ja.
noch, also, weil du das gerade sagst, das hatte ich vergessen, dass du ja diese Diplome verteilt hast. Mhm. Und ich hatte mich in Vorbereitung für dieses Gespräch auch nochmal geguckt, wo in einem anderen Podcast du zu Gast warst und warst, ich glaube, entweder warst bei Hotel Matze oder bei Nils Buckelberg mhm. und da habt ihr, ich glaube, das war bei Nils Buckelberg und dann habt ihr über den, über Hans-Hermann Weyer gesprochen, aha. den schönen Konsul.
Ah ja, da ist es ja.
Ja, genau. Ich halte das mal hier in die Kamera. Mhm.
Ich habe das signiert geschenkt bekommen von Christian Krach tatsächlich, aber das ist nicht dieses, dann...
Nee, das ist, also dann ist es wäre dann deins.
Da stand nämlich dann so mit Kugelschreiber so der schöne Konsul mit,
ja, das ist, Buch. Es also ist ein...
Eins der Vorbilder für das Weiße Buch, ist ja auch weiß.
Es ist, und es war so schön, als ich das gelesen habe, es in der Sprache und auch in diesem ständigen Verweisen, bei mhm. da ist es ja, geht es ja so in so eine Münchner Schickeria mhm. oder eben mhm. in
ich glaube, er lebt ja immer noch, der schöne Konsul. Nee,
der schöne Konsul ist 23 gestorben.
Ach Mann.
Glaube ich.
Ich wollte ihn immer noch besuchen, in Rio. Also ich schaue nachher nochmal nach. Ich glaube, er lebt nicht immer noch.
Laut meiner abendlichen Wikipedia-Analyse.
Okay.
Glaube ich nicht, aber es gibt eine sehr tolle Website mit mehreren Abbildungen des schönen Konsuls Weyer, der mit verschiedenen halb und voll Prominenten. Und
Hans-Hermann Weyer heißt er eigentlich.
Ja, genau. Und das und er ist bekannt geworden, also mir war das alles völlig fremd. Ich
krachte das wirklich?
Ja, na klar, ich habe das nur gesehen, ihr habt euch auf dieses Buch bezogen und dachte ich so, was ist das, der schöne Konsul, wie das klingt, aber interessant.
Da bist du noch zu jung für, also ich weiß noch genau, es wurde...
Und es ist auch sehr westdeutsch,
Sehr westdeutsch, und es gab ja immer den Spiegel und den Stern. Den Stern las man natürlich nicht, aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass er mal auf dem Cover vom Stern war, so in weißer Hose, oben ohne, in Rio, spaziert am Strand entlang. Und das habe ich damals dann ganz neugierig mit durchgelesen und dachte, und dadurch ist dieser Hans Hermann, war ja ich, der schöne Konsul, ist mir so ein Begriff. Und dann hat Christian mir dieses Buch geschenkt und ich habe es wirklich verschlungen.
Ja, es ist unglaublich. Man liest es beschämend an vielen Stellen.
Ja.
Aber diese unglaubliche Selbstüberzeugung und dieses auch der Adduktus, wie geschrieben wird. Ich fand das, also ich habe das sehr gerne gelesen. Mhm. Und wodurch er in den deutschen Medien sehr bekannt geworden ist, ist, dass er Adelstitel verkauft hat.
Genau.
Und Adoptionen vermittelt hat. Mhm. Und jetzt hast du da natürlich, und das sage ich jetzt als Funktionär einer etablierten, akkreditierten Bildungsinstitution, also schon ohne, also ein Diplom kann man ja nicht einfach so vergeben. Ne?
Das kannst du. Du kannst heute hier in deiner Studierstube kannst du ranschreiben, Halle Akademie für irgendwas. Mhm. Und dann kannst du dich einfach hier ans Laptop setzen und dann deine Diplome ausdrucken. Dann gehst du zum Stempelmacher, holst den Stempel und dann wird hier gestempelt.
Und dann, aber
ja. Und es steht ja drauf auf diesen Leistungsnachweisen und den Diplomen, die wir da massenhaft ausgefertigt haben. Dieser Leistungsnachweis hat auch als Übungs- und Pro-Seminarschein Gültigkeit an allen bundesdeutschen Universitäten. Das stand da drauf. Und das wurde auch niemals in Frage gestellt. Die haben dann auch, die Studenten haben das dann ja auch alle eingereicht und das wurde niemals irgendwie in Frage gestellt.
Gibt es Menschen aus die Teilnehmende der Wissenschaftsakademie waren, die jetzt im traditionellen Wissenschaftsbetrieb bekannt sind oder wirksam sind?
Also man kann sagen, dass eigentlich fast alle Dozenten der Wissenschaftsakademie heute wirklich wichtige Positionen bekleiden.
Mhm. Also, stimmt,
Matteo Kries
war bei uns Direktor im Podcast
des Vitra-Design-Museums. Christian Kracht hat auch 4 oder 5 Seminare gehalten. Eckhard Nickel hatte, Niklas Mark von der FAZ, Peter Richter von der Süddeutschen. Also lauter.
Haben auch Frauen was gemacht?
Natürlich, ja, klar. Ganz gleichberechtigt. Es war natürlich immer so, ich muss das mal erklären, weil du so suffisant lächelst.
Naja, weil du hast jetzt nur Typen aufgezählt.
Ich weiß. Aber das möchte ich jetzt auch mal erklären. Mhm. Ich war nämlich mal auch mit dem neuen Buch in so einer Sendung und dann sagte sie gleich so, also das neue Buch, wann taucht eigentlich das auf Seite, wie viel taucht eigentlich das erste Mal eine Frau auf? Und dann habe ich, das ist ja keine Ahnung, ja, auf Seite 24 taucht zum ersten Mal eine Frau auf. So ganz vorwurfsvoll.
Mhm, das ist aber nicht nett, ja.
Und dann habe ich das irgendwie so gar nicht so richtig verstanden. Also ich habe es mir dann auch selber irgendwie überlegt, woran liegt das eigentlich? Es liegt einfach nur daran, dass ich habe auch nur mit Männern zu tun. Es tut mir leid. Ich kann ja nicht irgendwas schreiben, was ich gar nicht selber erlebt habe. Das ist ja, ich habe ja null Fantasie.
Nein, und du beschreibst ja auch in dem neuen Buch, wie schwer es
ist, Frauen anzusprechen.
Ja, natürlich. Ja,
zum Beispiel, aber ich habe auch wirklich, es tut mir leid, ich habe mit Männern mehr zu tun als mit Frauen anscheinend. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ist einfach so. Und dann kann ich ja nicht die ganze Zeit schreiben von Geschichten, die ich mit Frauen erlebt habe. Ich habe mit Frauen gar keine Geschichten erlebt.
Ja, und ich meine, du hast es ja auch vorhin beschrieben, ne? Du stehst früh auf, sitzt am Rechner und legst dich wieder hin.
Ja.
Viele der Männer, mit denen du zu tun hast, bist ja du.
Das bin ich, genau. Und die anderen, die kommen dann vielleicht auch mal zu mir nach Hause, aber wenn dann eine Frau zu mir nach Hause käme, ich bin ja auch verheiratet. Verstehst du? Also weißt du, wie das aussieht, wenn dann plötzlich so eine Frau hallo und mit mir so
spricht,
so Handlungen unternimmt. Das ist schwierig.
Seit diesem Jahr gibt es das Deutsche Designmuseum. Mhm. Das ist in Berlin. Du bist Direktor?
Ich bin Direktor.
Und was ist das Anliegen des Deutschen Designmuseums?
Warte mal, wir müssen eigentlich noch mal kurz zurück zum Manifest der neuen Wirklichkeit.
Ach, stimmt, da sind wir.
Da habe ich so angefangen auszuholen und dann sind wir wieder ganz woanders gelandet. Denn das Anliegen dieses Manifestes ist ja eigentlich, gut, jeder soll doch bitte mal prüfen, bin ich eigentlich zufrieden mit der Wirklichkeit, so wie wir sie kennen? Und falls nicht, dann sollte man eben tätig werden und diese Wirklichkeit so verändern, dass sie einem am Ende gefällt. Und das wollte ich sagen, habe ich ja mit der Wissenschaftsakademie,
sind wir gelandet,
habe ich es genau so gemacht, dass ich meine eigene Hochschule gegründet habe, weil die anderen mir nicht gefallen haben. Und so ähnlich war es ja mit dem Deutschen Designmuseum auch. Du hast ja vorhin erzählt, das Vitra Design Museum hat vor ein paar Jahren alle meine Prototypen aufgekauft und dann habe ich die ganze Zeit gewartet, wann kommt denn jetzt endlich die große Raphael Hauzon-Retrospektive? Ja, und wo ist sie denn? Sie ist eben einfach gar nicht gekommen und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt irgendwann... Das ist
ein großes Museum.
Ja. Bevor ich jetzt plötzlich 120 bin und so langsam dem Ende entgegen japse und mich... Und mich immer noch frage, wo bleibt denn jetzt die große Retrospektive, habe ich lieber mein eigenes Museum gegründet. Das Deutsche Designmuseum. So kam das eigentlich und wurde eröffnet im November 24.
Doch, also ja. Genau, 24. Mhm. Ein großer Erfolg?
Großer Erfolg, ja. Also es gibt ja diese Seite deutschesdesignmuseum.de heißt sie, glaube ich. Oder deutsches-design-museum.de und da kann man das alles, ist alles akribisch dokumentiert. Von Erfolg zu Erfolg eilt dieses Museum.
Und dein Werk wurde jetzt ein halbes Jahr da ausgestellt. Umfassend. Jetzt gibt es eine neue Ausstellung. Wird es immer wechselnde Ausstellungen geben? Wird das Designmuseum eine Institution sein, die es über viele Jahre geben wird? Oder ist es ein
Intermezzo? Davon gehe ich aus. Es sei denn, mir wird irgendwie nach der dritten Ausstellung dann plötzlich wieder wahnsinnig langweilig und ich möchte irgendwas. Also es kostet ja auch schon viel Zeit, muss man sagen. Ich hatte das gar nicht so eingeschätzt. Aber also Direktor eines Designmuseums zu sein, das kostet schon viel Zeit und auch Nerven.
Als ich mit Matteo Kries gesprochen habe, hat er gesagt, er ist ja ist jetzt Direktor und nicht mehr Kurator. Oder hat er als Kurator bei Vitra angefangen, also bei dem Vitra Design Museum angefangen und ist jetzt Direktor.
Ist ja, glaube ich, schon länger.
Ja, genau. Aber da hat er gesagt, nee, er kuratiert ja keine Ausstellung mehr.
Aha, und jetzt, das macht er nicht.
Nee, dafür gibt es ein Kuratorenteam. Ja. Ich habe das auch da gelernt. Also auch ein Kuratorenteam. Und jetzt bist du Direktor, bist du aber auch gleichzeitig der Kurator?
Ich bin auch noch Kurator.
Okay.
Ja, es lasten
viele. Genau, da liegt nämlich wahrscheinlich der Hase im Pfeffer, dass du ja dann beides
machst. Ja, das stimmt. Aber was will man machen? Ich muss es ja irgendwie muss ich es ja, schau mal, es war dann so, eigentlich wollte ich ja, hatte ich gedacht, das kann jetzt für immer so bleiben mit der Retrospektive Raphael Hauzon im Deutschen Designmuseum und dann kam ja Jürgen Meyer-Haar, der berühmte Architekt, vorbei, der in der Nachbarstraße gewohnt hat bei der Eröffnung und fand das, also war so begeistert. Und habe ihn gefragt, willst du vielleicht einfach hier auch mal eine Ausstellung machen im Deutschen Designmuseum? Ja. Überlegt er sich und dann eine Woche später hat er gesagt, ja, macht er.
So und dann denkst du natürlich, toll, aber auch gleichzeitig. Mist.
Ja, jetzt muss da alles wieder umgebaut werden und diese Tische, die extra für seine Präsentation da angefertigt werden mussten und so, das ist schon viel Arbeit gewesen. Und dann kam dann auch noch ein zweiter Mann, es kam schon wieder ein Mann, es tut mir leid. Es kommen keine Frauen zu mir.
Ja,
ich bin anscheinend einfach nicht so ein Frauentyp.
Ein
Mann kam zu mir und hat gesagt, hör mal, ich habe die weltweit größte Sammlung von allen Produkten, die dieser Designer, ich sage jetzt noch, es soll noch ein bisschen eine Überraschung bleiben, jemals produziert hat.
Sag es. Ich habe eine Vermutung. Aber du musst es nicht sagen.
Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ja, und jetzt sieht es so aus, als würde das jetzt schon wieder die nächste Ausstellung werden. Und so wird es immer weitergehen. Also es können auch Frauen, die diesen Podcast hören.
Mhm. Also ich weiß möchte nicht, ich doch viele jetzt, Frauen damit zuhören.
Wahrscheinlich hören das auch nur Männer.
Na, wenn es wo Männer gehen,
wer weiß. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Sollen jedenfalls gerne sich bei mir melden, falls sie ein Thema haben, was ihnen unter den Nägeln brennt. Und ich bin wirklich offen für Vorschläge.
Sehr gut. Ist ein. Ich habe von Museen wenig Ahnung.
Ich auch, absolut. Ganz wenig. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass die Erklärtexte, die muss man immer so anbringen, dass man sie auf keinen Fall mit den ausgestellten Werken irgendwie in Verbindung optisch bringen kann, damit es wirklich schwierig ist, das.
Herausfordernd.
Ja, ja.
Das ist eine ganz interessante Form der Partizipation und Inklusion.
Das habe ich schon auf jeden Fall verinnerlicht und das ist auch bei meinem Museum ganz genauso gemacht.
Und weil ich so wenig Ahnung von Museen habe, kann ich immer nur das wiedergeben, was ich aus diesen Gesprächen beispielsweise in den Podcasts erfahre. Ja. Mhm. Und dann hat Matteo Kries gesagt, dass das Museum ja auch ein Wirtschaftsbetrieb ist. Das muss ja laufen. Mhm. Du bist Geschäftsmann. Mhm. Du hast, ne, also wo ich dachte, ach, da macht er seine Buchhandlung, um seine Bücher zu promoten. Nein. Mhm. Da steckt ein handfestes wirtschaftliches Interesse dahinter.
Ja.
Inwiefern ist denn diese viel eingebrachte Zeit in das Designmuseum, wie ist denn da der Cash-Reflow?
Das lässt sich überhaupt gar nicht feststellen. Also im Moment gibt es nur den Flow in der anderen Richtung, nämlich in das Museum rein,
ja,
aber nicht aus dem Museum raus.
Weil kostenloser Eintritt.
Das ist für mich als Unternehmer so ein bisschen unbefriedigend, muss ich auch sagen.
Mhm. Giftshop. Ihr braucht einen Geschenkeshop.
Haben wir. Aber da werden dann so ein paar Taschen verkauft, aber also ein gutes Geschäft ist das nicht. Ich zahle ja wahnsinnig viel Miete für diese 8000 Quadratmeter in bester Kudamm-Lage. Das ist also im Moment noch wirklich so ein Minusgeschäft. Aber ich bin ja auch hier jetzt, um vielleicht Anregungen zu sammeln, die du mir gibst, wie sich das ändern könnte. Muss nicht jetzt sein.
Muss nicht jetzt sein. Ist ein, also du, ich wiederhole, ich habe ja auch von Museen keine Ahnung.
Ja, ich leider eben auch nicht.
Aber deswegen umso beeindruckender, dass du.
Man muss es halt einfach machen. Ja, genau.
Ja, und das ist doch wieder die neue Wirklichkeit.
Das ist die neue Wirklichkeit, absolut.
Raphael, unsere Zeit ist vorbei. Ich schau mal schnell auf dein, was ich hier noch
schön. Schönes Schlusswort
war. Doch, das nein, schon.
Eine Frage noch, eine Zusatzfrage.
Eine Zusatzfrage, die ich hier noch auf meinem Zettel habe. Das ist ein Podcast, da geht es um Designausbildung und Designstudium und Fragen, wie das eigentlich so geht. Es hören renommierte Praktiker und Praktikerinnen den Podcast, aber auch Studierende.
Ja.
Was würdest du denn gern den Studierenden, also den Menschen, die in ihrer Designkarriere oder die Karriere in der Gestaltungsbranche noch viel vor sich haben, mitgeben?
Also, ich kann da ja natürlich nur aus meiner Erfahrung sprechen. Mhm. Und ich würde sagen, es macht überhaupt gar nichts, keinen Plan zu haben. Bei mir ist es halt absolut überhaupt gar nicht geradlinig verlaufen, was ich bisher gemacht habe. Und ich bin auch, glaube ich, leider immer noch überhaupt gar nicht am Ende. Das geht einfach immer noch weiter und zwar nicht so in eine Richtung, sondern von links nach rechts und dann hier wieder. Aber es macht natürlich auch viel Spaß, also die anderen zu überraschen und auch sich selber irgendwie zu überraschen. Dass, also so einen Plan zu machen, wie das Leben verlaufen soll, das macht, also für mich hat das keinen Sinn gemacht. Und vielleicht ist ja auch das Geheimnis, warum ich so gut gelaunt durchs Leben gehe. Und deswegen mein Rat, nicht versuchen, diesen Plan zu strikt mit dem Lineal zu ziehen, sondern einfach alles offen zu lassen. Wir alle werden 120 Jahre alt. Das muss man ja auch, alle wollen ja immer ganz schnell dies und das machen und ganz schnell nach dem Abitur dann unbedingt das studieren, damit sie dann nach 3 Jahren schon dann das machen können. Das finde ich furchtbar. man sollte sich da wirklich viel Zeit gönnen und einfach das machen, was man am liebsten macht. Ich zum Beispiel bin während meiner ganzen Studienjahre jeden Tag zweimal ins Kino gegangen. Das muss man einfach. Und daher meine immense Bildung, die habe ich ja nicht aus den Hörsälen, sondern aus den Kinosälen. Das würde ich den Studierenden ans Herz legen, doch einfach so ein bisschen kreuz und quer zu denken und zu gehen durchs Leben.
Hervorragend. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Raphael, dass du da warst.
Ja.
Ich lege die
Moderatorin. Sehr gefreut.
Ich bin das unglaublich. Finde ich toll. So, jetzt will ich den Knopf drücken. Stopp.
Hurra, hurra. Ein Design-Podcast der Burg.